Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Ich freue mich sehr, dass die heutige Folge wieder mal von Ferment präsentiert wird. Ferment kennt ihr vielleicht schon hier aus meinem Podcast oder auch von meinem Instagram-Kanal. Ferment steht für Fermentation für alle leicht gemacht. Und das finde ich einfach großartig, weil auch für mich ist Fermentation einfach eine ganz tolle Zubereitungstechnik, die es schon ganz lange gibt und die sich auch durch ganz viele Dinge zieht, die wir so aus dem Alltag kennen, ne? Also Kaffeebohnen sind fermentiert, Kakaobohnen sind fermentiert, Sauerteigbrot ist natürlich auch so eins der bekanntesten fermentierten Lebensmittel und ganz viele davon kann man eben echt super easy zu Hause herstellen. Und mit Ferment ist das ganz einfach, weil die bieten sogenannte Starter-Kits an. Die kann man online bestellen und die gibt es wirklich für die verschiedensten Dinge. Also eben für Sauerteig, habe ich gerade schon genannt, Kombucha selber machen, veganen Joghurt selber machen, Wasserkefir selber machen. Dann natürlich auch ein Starter-Set, um wilde Fermente, also Gemüse zum Beispiel, zu fermentieren. Ein Starter-Set für veganen Käse. Und da hat man einfach alles zusammen schön in der Box verpackt, was man braucht, um zu Hause loszulegen. Und das gefällt mir so gut dran, weil ich glaube, und das ist auch die Erfahrung aus meiner eigenen Arbeit, je leichter der Einstieg in so ein Thema ist und je griffiger, desto eher trauen sich Menschen dann auch, das zu Hause umzusetzen. Und was bei Ferment halt auch super ist, ist, dass es eine ganz große Online-Community zu den Fermentationsthemen gibt. Das heißt, man kann sich dann da auch austauschen und man kann, und das finde ich auch cool, in dem Online-Shop auch schon fermentierte Produkte bestellen. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Zeit, mir meinen Apfelessig selber zu machen, kann ich den da bestellen. Es gibt Miso-Pasten, die habe ich auch schon mal verlost über Social Media, die sind super lecker. Es gibt natürlich auch fertigen Kombucha. Und für mich ist das wirklich ein tolles Unternehmen, mit dem ich super gerne zusammenarbeite. Und ich bin natürlich eine Sauerteigmaus. Kombucha ist auch was ich schon sehr viel und oft selbst gemacht habe. Gemüsefermentation ist was ich regelmäßig mache. Und ich glaube, ich werde mich in den nächsten Wochen jetzt auch mal an den veganen Käse ein bisschen herantrauen. Das ist was, muss ich gestehen, habe ich bis jetzt meistens eingekauft, aber vielleicht gehe ich das jetzt auch mal an und da würde ich auf jeden Fall mit der Fermentbox Starter Set loslegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Angebot von Ferment, das findet ihr natürlich im Internet unter www.ferment.de. Ferment schreibt sich wie Fair, also mit AI, Fair. Und mit dem Code SOPHIA10, Anfangsbuchstabe großgeschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst die Mikroben toben und genießt die heutige Folge. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Ich habe hier einen knurrenden Mini-Hund im Hintergrund. Ella, möchtest du auch was sagen? Okay. Ella! Alles gut, das ist nur der Müllmann. Okay, ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Okay, gähnen und knurren gleichzeitig. Genau, was ich sagen wollte. Wir legen einfach gleich los mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr über meine heutige Gästin. Das ist Deng Kam Lau. Die hat in Berlin ein Restaurant, das heißt Panda Noodles. Und wie der Name schon sagt, dreht sich bei ihr alles um Nudeln. Und sie ist, wie ich, Quereinsteigerin der Gastronomie und erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist. Und wie sie das auch schafft als Mama und Hundemama. Und was es da Leckeres zu essen gibt. Und es ist super spannend, es war ein super schönes Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche.
Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich freue mich, dass ich im Hintergrund schon eine Gästin habe, die sagt. ich sage ganz kurz, was es zu essen gibt, weil das sage ich immer ganz am Anfang, sonst vergesse ich es. Es gibt heute Spargel, regionalen weißen Spargel auf einem Blumenkohlpüree. Da ist ein klitzekleines bisschen Trüffelöl drin, das schmeckt man vielleicht. Und da drauf ist Spargel, den habe ich kurz blanchiert und ein bisschen angebraten. Dazu Semmelbrösel und das sind tatsächlich Petersilienstiele, das Ganze ein bisschen angeröstet. Und ein leckerer regionaler Salat dazu mit Äpfeln. Ich habe zu Gast Deng und Deng hat ein Restaurant in Berlin, das heißt Panda-Nudels. Und sie hat jetzt den Mund voll und ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
Oh, dieser Blumenkohlpüree.
Ist gut?
So gut, ich brauche das Rezept.
Gerne.
Ich bin Deng Kamlau. Ich bin Köchin, Chefköchin und Besitzerin des Panda Nudels auf dem Lausitzer Platz, wo wir asiatische Nudelgerichte aus verschiedenen Ecken Asiens und Kulturen versuchen zu rekreieren und versuchen, Essen, Nudelgerichte anzubieten, die über gebratene Nudeln und Pho und Ramensuppen hinausgehen, weil es gibt da unendlich viele Variationen. Und ich bin auch Mitbegründer und Mitglied des Smells Like Food Collectives, eine Vereinigung von BIPOC-Menschen, die im entferntesten oder im nächsten Sinne mit Essen und Kultur zu tun haben, wo wir uns gemeinsam treffen in einem Safe Space und uns austauschen.
Voll gut. Ich sag kurz zur Info, man hört hier heute ein bisschen Hofgeräusche. Das liegt daran, weil die Gäste, die regelmäßig zuhören, die kriegen so langsam das Erwachsenwerden von Ella dem Hund mit. Und wir haben heute das Fenster aufgelassen, damit sie ein bisschen in den Hinterhof kann und uns nicht unser Essen abbettelt. Bevor wir über deinen Beruf und Nudeln und dein Engagement sprechen, will ich dich so ein bisschen natürlich fragen, mit was für einem Essen bist du aufgewachsen? Wie war so deine kulinarische Prägung?
Also ich bin aufgewachsen in Steinfurt, das ist ein 200-Seelen-Dorf in der Mitte von Hessen. Mhm. Und dort hat meine Mutter sich niedergelassen mit einem deutschen Mann damals. Und ich bin natürlich mit thailändischer Küche aufgewachsen, unter widrigsten Umständen, wo es damals noch nicht so viele südostasiatische Produkte oder eigentlich gar keine überhaupt im Supermarkt gab. Der nächste kleinere Asiasupermarkt war eine Dreiviertelstunde entfernt und der richtig große Asiasupermarkt, wo wir regelmäßig hingefahren sind, war in Frankfurt am Main. Das sind auch nochmal eineinhalb Stunden, wo dann Großeinkäufe gemacht wurden. Meine Mutter hat das beste Essen gemacht. Also meine Mutter ist aus dem Nordosten Thailands, was sehr eine ganz eigene Koch- und Geschmackskultur halt hat und auch mittlerweile so in die Gastronomien Berlins und Deutschlands eingefunden haben. Also dieses Isan-Food, das ist...
Was ist da so typisch zum Beispiel?
Das ist sehr scharf, es ist sauer, es hat ganz viele, viele frische Kräuter. Also es hat immer so dieses Geschmacksgerüst aus Fischsoße, Limettensaft und Zucker und frischen Kräutern. So ungefähr werden da die Salate und Dinge hergestellt. Dementsprechend bin ich auch eher so jemand, der so saure, deftige Sachen eher mag, als so süße Sachen. Und meine Mutter fing halt irgendwann an, Ingwer und Galangal und Zitronengras in Blumenkästen in der Küche zu züchten.
Ach echt? Hat sie dann selber angefangen?
Ja, weil du das ja nicht kriegst. Ich meine, da gab es halt einen Supermarkt in der nächsten Kleinstadt. Da gab es nicht mal eine Sojasauce.
Ganz kurz, Ella stiehlt gerade deinen Schuh. Gerade noch erwischt.
Ja, ich wusste ganz genau, wann sie zulangen muss.
Ich habe es jetzt gegen ein Spielzeug eingetauscht. So funktioniert der Tauschhandel.
Genau, dann hatten wir, im Sommer hatte sie dann so ein Beet, ein Riesenbeet mit Koriander im Garten. Und genau, dann hat sie natürlich die ganzen asiatischen, thailändischen Gerichte, die zum Beispiel den Papaya-Salat, weil es halt keine Papaya gab, wo wir lebten, hat sie einfach versucht, aus allem, was sozusagen erhältlich ist in unserer Umgebung, daraus Papaya-Salat zu machen. Mhm. Mal mit Gurke, mal mit Kohlrabi, mal mit Apfel, mal mit Karotte, alles, was an festem Gemüse einfach da war. Und das war eigentlich echt immer super interessant. Und das hat ihr auch gut gelungen, ist ihr gut gelungen. Dann nach einer Weile hatte sie so eine Community aus thailändischen Frauen aus der Umgebung immer so bei sich versammelt. Ich bin oft damit bin oft nach Hause gekommen und dann saßen da fünf Frauen bei uns in der Küche.
Hat sie das so ein bisschen initiiert oder haben die sich
das ist halt natürlich auch so eine Sehnsucht, sich sowas wie eine Community und so eine Heimat zu schaffen. Sobald sie von irgendeiner Frau gehört hat, die eine Thailänderin ist und hingezogen ist, oder wenn sie einfach asiatische Frauen im Supermarkt gesehen hat, ist sie einfach hingegangen. Und
sie hat da schon sehr proaktiv.
Also, und hat gefragt, bist du Thai?
Ja. Also das höre ich so aus allen Sachen, die du gerade erzählst, raus. Ne? Also dass sie selber angefangen hat anzupflanzen, dass sie sich auch eine Community da gesucht hat.
Ja.
Also das ist ja, muss ja ein unvorstellbar, also das wäre für jeden, auch für einen Stadtmenschen, also der Kulturschock, in so einem kleinen deutschen Ort irgendwie zu sein und dann so auch gar nichts an Lebensmitteln irgendwie zur Verfügung zu haben, was man gewohnt ist oder womit man aufgewachsen
ist. Ja, das ist, mein Bewusstsein dafür ist natürlich auch erst, bin mit vier hergekommen, die ersten Jahre kann ich mich gar nicht erinnern. Für mich ist es auch so selbstverständlich, damit aufzuwachsen, deswegen habe ich diese Widrigkeiten so gar nicht mitbekommen und überhaupt zu erkennen, wie besonders das ist, das habe ich ja jetzt auch erst in den letzten Jahren so wirklich begriffen. Da saßen immer ein Haufen Frauen, die sich auch halt austauschen, das Leben hier mit den deutschen Männern und wo kriegt man das beste Essen her. Jeder hat immer gekocht und ich war umgeben von dem besten Essen. Und dann hatte meine Mutter sich wegen ihrem deutschen Mann natürlich auch in deutschen Klassikern versucht, wie gefüllte Paprika mochte ich immer gerne, Kohlrouladen. Frikadellen und Gulasch hat sie immer gemacht, das weiß ich, hat sie oft gemacht. Aber da war dann halt auch immer Koriander mit drin, immer Knoblauch mit drin. Weil es halt
sie hat schon so ein bisschen ihren Einfluss mit reingebracht.
Ja, und das war immer
Fusion.
Ja, und da und ich habe mit meiner deutschen Großoma auch im selben Haus gewohnt, die irgendwie auch super tolle Hausmannskost gekocht hat. Daher habe ich auch immer noch diesen Softspot für deutsche Hausmannskost. Auch durch meine Mutter, weil ich das schon sehr gerne mochte. Aber ja, das war schon, ja, das Essen zentrales Thema, sowieso bei thailändischen Menschen. Das ist einfach immer Zentrum deines Alltags, jeden Tag auch. Das hat mich total genervt damals, aber mittlerweile bin ich ja selber so.
Ich habe ja vor kurzem auch eine Folge mit Dallard aufgenommen, die du ja auch kennst. Und das ist ein bisschen tragisch. Ich erkläre es kurz den ZuhörerInnen. Die Folge ist mir ist die SD-Karte kaputt gegangen. Die Folge ist bis heute nicht also die ist verloren gegangen tatsächlich. Und wir müssen die nochmal aufnehmen, aber ich will sie natürlich nochmal aufnehmen. Und da hat sie mir eben auch erzählt, also ging es eben auch um thailändische Küche und von dieser starken Tradition, zum Beispiel auch von Familienrezepten, also weil sie hat viel über diesen Begriff Authentizität gesprochen und diese Idee, dass man einmal irgendwo im Urlaub war und weiß, wie thailändische Küche schmeckt, aber dass eben ganz viel auch in Familien einfach oder in sozialen Communities einfach gekocht wird und da eben noch viel stärker spezifische Rezepte irgendwie weitergegeben werden.
Ich finde, Authentizität ist ja auch wirklich was sehr Subjektives. Ja, für dich ist ja auch, weißt du, wenn du mit dem speziellen Sauerkraut irgendwie aufgewachsen bist, den deine Oma irgendwie so zubereitet hast und der Kartoffelbrei wurde immer so gemacht. Und natürlich ist das Essen, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe und womit ich aufgewachsen bin, ist für mich das authentische Thai-Essen.
Klar.
Das ist ja das, was mich geprägt hat, aber ich finde den Begriff, dass etwas authentisch ist ja auch leider irgendwie durch durch Marketing auch irgendwie so obsolet geworden einfach. Also es ist irgendwie völlig, für mich ist es total inhaltsleer und ich finde, also mir bedeutet das auch irgendwie nicht viel. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht besonders angesprochen, wenn irgendjemand behauptet, ich mache super authentisches indisches Essen. Und jeder ist, jeder ist halt natürlich davon geprägt, wie er aufgewachsen ist mit dem Essen, das er hatte. So. Ja. Ich könnte jetzt auch nicht behaupten, also ich kann schon den Unterschied machen zwischen, also das ist der Papayasalat, den ich kenne von meiner Mutter, von dem ich ausgehe, den hat sie von ihrer Mutter und so weiter. Das ist für mich authentisch, aber halt auch familienauthentisch. Mhm. Klar kann ich dann den Vergleich ziehen und gehe dann, sagen wir mal, in ein asiatisches Restaurant, das irgendwie Sushi, gebratene Ente, Papayasalat und alles verkauft und probiere da den Papayasalat. Kann ich natürlich schon erkennen und sagen, welches ist näher dran an dem authentischen Papayasalat, aber so wie ich ihn halt kenne.
So. Ja, klar.
Ja.
Und wie? Okay, und jetzt machen wir mal einen Sprung zu dir jetzt und zum Erwachsenenleben. Du bist irgendwann in Berlin gelandet, nehme ich an.
Vor 19 Jahren.
Aber der Weg zum Kochen war ja, soweit ich mich erinnern kann, auch eher kein direkter, oder?
Nee, als ich nach Berlin gekommen bin, natürlich alles Mögliche gemacht, was man halt so macht, wenn man in Berlin ankommt. Mhm. Also eigentlich auch eher so dem Hedonismus gefrönt und mit so Jobs einfach die Miete zahlen. Dann bin ich mit 24 Jahren schwanger geworden, was dann so diesen Lebensstil so ein abruptes Ende irgendwie bereitet hat, was aber auch gut war. Und hatte dann angefangen, nachdem mein Sohn dann Kita-reif war, freiberuflich bei so Fashion-Shoots als Produktionsassistenz, Styling-Assistenz zu arbeiten. Was dann aber auch irgendwann sehr prekär wurde, wenn du halt Freelancer bist und ein kleines Kind irgendwie zu Hause hast. Und ja, das war mir dann irgendwie sehr unsicher. Habe mich dann anstellen lassen bei so einer, wie nennt man das? Content-Creation-Firma, die Webfotos für Zalando und andere Webshops gemacht hat. Da war ich dann, glaube ich, auch 5 Jahre oder 4, ich weiß es gar nicht. Und was mich dazu bewegt hat, da aufzuhören, war, dass mein Sohn in die Schule kam. Und in der Schule hat man halt einfach, also ich bin alleinerziehend, schon immer gewesen, von der ersten Sekunde an. Vater ist nie anwesend, also nie.
Das heißt, kein sozialer Support in der
also gar nicht. Ich hatte zum Glück meine besten Freunde und die Kita und auch immer noch super gute Freunde aus der Kita, Eltern, mit denen, die sich auch viel um Kali mitgekümmert haben und so, damit ich arbeiten konnte. Und in der Schulzeit ist es ja dann so, dass du hast, was hast du, eine Woche Winterferien, 2 Wochen Osterferien, 6 Wochen Sommerferien, 2 Wochen Herbstferien, 2 Wochen Weihnachtsferien. Und das gibt halt so normaler Angestellten-Urlaubstage halt einfach nicht her. Also ich war dann so bei Anfang der Sommerferien, waren dann meine Urlaubstage schon aufgebraucht. Und das hat mich dann, meine Freunde haben ihn immer mit nach Italien genommen, die haben dann ein Haus, schon seitdem er 4 ist, damit ich arbeiten kann, was ich auch so absurd finde eigentlich.
Ja, ja.
Und ja, irgendwann hat mir das irgendwie auch so im Herzen wehgetan, weil ich irgendwie dachte, Mann, das sind so, wahrscheinlich ist das einzige Kind, das ich haben werde, und eigentlich müsste ich mit ihm am Start. Also diese ganzen tollen Erinnerungen, die man irgendwie so sammelt als Kind. Er war auch immer der, in der Kita schon immer und in der Schule immer so einer der Ersten, die halt schon in der Frühbetreuung sind, einer der Letzten. Und also wenn du dann mal in die Kita kommst, dann sind nur noch so 2 Kinder um 4:30 da, also es bricht dir einfach so das Herz. Und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwie ein Lebenskonzept, wo ich irgendwie mehr Zeit mit ihm verbringen kann. So. Und
würden ja vielleicht viele Leute jetzt auch nicht als erstes an Gastfrau denken.
Ja, aber Wichtig war halt natürlich, dass ich aus diesem Angestelltenverhältnis rauskomme, mhm. und ich hatte damals einen super, super supportive Partner, der gesagt hat, alles was du machst, ich bin dabei, aber verlasse einfach diesen Job, wenn du so unglücklich mhm. bist. Ja. Mhm. Und
sehr guter Ratschlag.
Ja, das ist, wenn du irgendwie weißt, dass dich da jemand, also natürlich auch finanziell und auch mental unterstützt, ist natürlich viel einfacher. Und ich habe mir ja die Zeit genommen, mir zu überlegen, mit was könnte ich mich auseinandersetzen, mhm. jeden Tag, was mir Freude bereitet und was ich für die nächsten 5, 6 Jahre gerne machen wollen würde. Und das ist natürlich das Essen gewesen und auch... dadurch, dass ich auch zu Hause eigentlich jeden Tag irgendwas mit Nudeln mit X machen musste durch meinen Sohn. Und ich auch sehr viele Nudelgerichte aus Thailand vermisse und aus China, die es mhm. hier einfach nicht gibt, mhm. habe ich gedacht, das ist es. Dann hatten wir ein Jahr Recherche und durch Zufall ist ein Laden direkt am Lausitzer Platz frei geworden. Ich wohne direkt 50 Meter weiter weg. Mhm. Gegenüber ist die Grundschule von meinem Sohn gewesen. Und dann okay. war das irgendwie klar, dass es irgendwie... Das ist irgendwie Schicksal. Das muss jetzt so sein, weil das ist mhm. alles so günstig gelegen. Mhm. Er konnte immer nach der Schule irgendwie rüberkommen, hat mir den Kühlschrank aufgemacht und seinen Freunden immer eine Fanta von mir ausgegeben. So wird es einfach 5 Fantas verteilt an die Jungs. Und das war echt, echt gut. Man muss sich dann auch... Ich habe halt unser Schichtplan war halt so, dass ich auch eine thailändische Mutter angestellt hatte, die sich auch hauptsächlich um ihr Kind kümmern musste, alleine. Mhm. Und dann haben wir den Schichtplan so gemacht, dass wir beide rechtzeitig irgendwie raus sind, um unsere Kinder zu betreuen. Mhm. Und,
voll gut.
Und da drumherum ist irgendwie eigentlich unser ganzes Schichtsystem drumherum gebaut. Und das funktioniert auch gut bis heute. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Es ist schon ein Jahr her.
Also wie lange gibt es?
2016. Mhm.
Also 5 Jahre.
Ja, minus Corona.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, richtig Betrieb zu haben. Das ist absolut. Ja, ja, ja.
Was würdest du sagen, also jetzt im Rückblick, 5 Jahre sind ja dann auch wirklich schon ein Zeitraum, wo man schon so ein bisschen reüssieren kann. Was war die größte Herausforderung für dich?
Die größte Herausforderung, ganz ehrlich, sind die ersten 1,5 Jahre, wo man gar kein Geld macht und drauf zahlt. Mhm. Und man auch nicht weiß, also immer diese, ich finde so, immer diese Unsicherheit einfach mal zu wissen, ob das angenommen wird, was du machst, weil Kochen eigentlich ja auch immer, das wirst du ja auch, das erlebst du ja auch selber, wenn du irgendwie was kreierst und machst, das ist schon immer sehr persönlich und wenn Menschen das irgendwie ablehnen, ist es halt natürlich...
Man muss ja davon ausgehen, dass es immer irgendwelche ja, blöden Leute gibt, die dann auch mal online irgendwas Blödes schreiben.
Ja, das ist auch fein. So. Es ist halt nur, also mich hat das total überwältigt, was für eine persönliche Komponente das hat. Nicht, was die mhm. Leute irgendwie sagen, sondern halt so für mich selber immer bei einem neuen Special irgendwie dann mittags total nervös zu gucken, ob die Leute es mögen und so. Mhm. Und dann natürlich dieses ganze Administrative war die größte Herausforderung. So Dinge, mit denen man... von dem man nicht wusste, dass man sich damit auseinandersetzen muss mhm. als Unternehmer. Ja, weil ab einem gewissen Punkt oder eigentlich relativ früh merkst du halt, es ist richtig hart, damit Geld zu machen. Es ist richtig hart, davon leben zu können. Und du hast das Gefühl, alle wollen nur noch Geld irgendwie von dir. Ja, sei es irgendwie die Mitgliedsbeiträge bei der IHK, Versicherungspolices, kommt halt immer auf jeden Fall eine riesengroße Rechnung, von der du vergessen hast, dass sie kommt, weil ein Quartal wieder rum ist und sowas. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Also immer dieses nie mal so, weißt du, mal so runterkommen und entspannt irgendwie in so einem smoothen Fluss irgendwie arbeiten, sondern immer so... Die nächste große Rechnung kommt wieder oder es geht was kaputt und dann...
Es geht immer irgendwas kaputt.
Es geht
immer irgendwas kaputt, ne? Das ist echt so ein... Also ich glaube, dass Menschen, die noch nicht in der Küche gearbeitet haben, also es ist so unglaublich. Immer wenn man denkt, alles ist gerade gut, geht irgendwas kaputt.
Ich habe auch...
Kühlschrank, Backofen,
ne? Ja, oder irgendwie ein Rohr geht kaputt. Es ist unfassbar. Ich habe auch schon so einen Timer, so einen inneren, wenn ich mir weiß, so... Das waren jetzt aber echt geschmeidige 4 Wochen. Irgendwas geht jetzt kaputt. Und du weißt ja, wie das ist in der Gastro. Es ist einfach alles unfassbar teuer. Neue Anschaffungen zu machen, Reparaturen von Sachen zu machen. Und dann hast du natürlich, bist du als Frau, und das haben wir beim Umbau vom Laden, habe ich das auch gemerkt, ich war halt die einzige Frau in dem Ganzen. Die Typen erzählen dir halt einfach irgendeinen Scheiß, mhm, und du musst das irgendwie, mhm, glauben, weil das halt irgendwie nicht dein Metier ist. Und dann, mhm, wenn dann ein Typ kommt und sagt so, ja, also ich repariere das jetzt nicht, kauf mal lieber einen neuen, und, mhm, irgendwie... Ich
glaube es halt, nicht, ne? Aber bist ja auch nicht sehr,
aber wir reden jetzt irgendwie, kaufe ich einen neuen Kühlschrank für 1000 Euro oder lasse ich den für 500 reparieren, und du, mhm, sagst, es lohnt sich nicht. Das sind so Entscheidungen. Ja, Gastro ist echt, ich frage mich auch oft, was das eigentlich, man muss es halt das wirklich, genauso wie du das ja auch liebst, und auch schon so erfahren bist und trotzdem sagst, ich möchte ein eigenes Restaurant, mhm, haben.
Total. Und also deshalb frage ich ja auch meine Gäste, die eine eigene Gastro haben, genau diese Fragen. Ne? Auch so dieses, also natürlich wäre die nächste Frage, was hast du irgendein Learning, wo du gedacht hättest, würdest du jetzt anders machen?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein persönlicher Reifeprozess, dass man auch viel mehr irgendwie auf seine Instinkte irgendwie hören muss, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt. Ich hatte zum Beispiel ein ungutes Gefühl ab einem gewissen Punkt mit jemandem, mit dem ich kooperiert habe, als wir damals den Laden geplant haben, und, mhm, habe dann aber auch aus dem unguten Gefühl heraus die Zusammenarbeit dann irgendwie auch gekündigt.
Okay.
Was total gut war für mich, aber andererseits habe ich natürlich auch Sachen zugelassen, bei denen ich mich nicht wohl gefühlt habe, aber mich da habe irgendwie so reinreden lassen. Das ärgert mich einfach total.
Und also da wirklich stärker auch auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören.
Ja, wenn du auch einfach, weißt du, auch einfach so, wie Menschen dich behandeln. Weißt, mhm, du, wenn du da, mhm, irgendwie so Bauarbeiter hast. Wir hatten irgendwie super tolle Trockenbaufirma, mhm, die mit meinem Ex-Freund lange auch schon zusammengearbeitet haben. Deswegen gab es auch so eine Vertrauensbasis und auch so was Freundschaftliches. Und das war immer total nice. Die haben immer gesagt, das ist gar kein Problem, machen wir. Dann hatte ich aber einen Elektriker, der ist irgendwie nie aufgetaucht. Der war immer total patzig. Mhm. Also, weißt du, wenn Leute dich irgendwie schlecht behandeln, warum solltest du denn, weißt du, mit denen irgendwie weiterarbeiten? Weil die legen keinen Wert darauf, wie das Endprodukt, mhm, ist. Und ich mir denke, ich stehe 12 Stunden in diesem Laden irgendwie, mhm, drin. Und da gibt's irgendwie so ein paar Ecken, wo ich 12 Stunden drauf gucke und denke, so ein Fuck, ey, so ein Arsch. Hätte ich dem doch damals irgendwie mehr Paroli geboten und so. Und das ist das Learning, ist, dass du mit Leuten zusammenarbeiten musst, mit, mhm, denen man sich echt richtig wohlfühlt. Mhm. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann heißt das, dass es auch nicht richtig ist. Also wenn jemand, das heißt ja auch, dass die Person sich für deine Bedürfnisse auch nicht wirklich interessiert.
Ja.
So.
Ja. Ich finde das sehr spannend, weil ich habe ja bis jetzt... Also, ne, ich habe noch nie selber was gegründet. Ich war in den letzten 10 Jahren sehr oft beteiligt, also habe Freunden geholfen, habe Läden mit aufgesperrt, habe auch Läden wieder mit zugesperrt. Mhm. Ne? Also habe alles Mögliche gesehen, auch viele Sachen, die nicht funktioniert haben oder viele Momente, wo man dann auch wirklich selber schon im Kopf so Notizen macht und denkt, okay, ich würde das anders machen und so. Natürlich, ich meine, das ist ja wie bei Kindern, das nimmt einem nicht das eigene Lernen ab. Ne? Mhm. Also man weiß vollen Bewusstseins, man muss da reingehen und man wird natürlich auch Fehler machen. Wir sind natürlich auch in so einer interessanten Situation, weil ich mit meiner Geschäftspartnerin, also da habe ich ein sehr gutes Gefühl, oder wir beide, ich hatte Nina ja auch schon hier im Podcast, mhm, wir reden da seit 2017 drüber, ne? Und durch diese ganzen Verzögerungen, sie ist ja auch Mama geworden 2018 und dann kam Corona und so, also wir hatten vor kurzem einen Workshop, wo es so ums Branding für das Restaurant ging mit einem befreundeten Designerbüro. Und die waren so, sie konnten gar nicht glauben, wie sehr wir auf einer Linie sind. Ja? Also das war schon so blind hier irgendwie, wie das Ehepaar, das irgendwelche Zettel hochhält, ja, nein und so. Aber ich glaube, wir haben halt jetzt auch schon jahrelang einfach in der Theorie drüber gesprochen. Und jetzt dieser nächste Schritt in die Praxis zu gehen, ist so ein positiver Schauer. Weil, wie du schon sagst, ich will das, ich weiß aber auch wirklich sehr genau, worauf ich mich einlasse. Also ich mache mir da keine falschen Illusionen.
dass es irgendwie super entspannt wird oder so.
Ja.
Aber ja, aber nichtsdestotrotz ist irgendwie ja einfach doch auch die Leidenschaft für die Idee und natürlich auch für die irgendwie die Entscheidung, auch so zu arbeiten und an so einem analogen Ort zu arbeiten und auch so einen Ort zu haben. Mhm. Der Wunsch ist halt einfach echt groß.
Ja.
Und das, ja.
Dann bist du nicht
aufzuhalten. Auch wenn dauernd was kaputt geht.
Wie wenn du nach all der Erfahrung und nach Corona und dem ganzen Quatsch das immer noch machen willst, dann bist du halt einfach irre genug.
Mhm. Ja, ja. Ja gut, so ein bisschen grundirre, glaube ich, muss man ja auch sein.
Ja,
ne?
Auch aber, sein.
Ja. Aber ich finde es, um nochmal drauf zurückzukommen, weil du bist ja auch im Feminist Food Club und ich glaube, wir haben uns auch das erste Mal wirklich getroffen. Da gab es ein Meeting, wo es um Muttersein und Gastro ging. Kannst du dich erinnern?
Ging es denn nicht um...
Ich glaube, es ging...
Ging es nicht um Abtreibung? nee, es gibt ja... Gibt ja,
ich glaube, das war nur eine Komponente davon.
Ja.
Kurze Triggerwarnung im Nachhinein.
Sorry.
Nein, alles gut. Nee, genau. Ich glaube, es waren wirklich ein paar Frauen, die über ihre Erfahrungen von Mutterschaft und Gastro und Vereinbarkeit und so gesprochen
Stimmt,
haben.
Stimmt, das war super. Da war Stephanie und Laura und meine Freundin Eva. Das war super spannend.
Und genau, was ich sagen wollte in dem Kontext, also weil wir uns ja auch oder bei vielen dieser Real-Life-Treffen, sage ich mal, beim Feminist Food Club eben mit diesen Themen, finde ich, die letzten Jahre so stark auseinandergesetzt haben. Wie ist es überhaupt für Frauen in der Branche zu arbeiten? Oder beziehungsweise, was ich eben so sehr bezeichnend finde, ist halt, dass es so viele Quereinsteigerinnen gibt, also dass es extrem viele Frauen gibt, die auch wie du, die sich auch, aber auch dann sehr genau ihre eigene Arbeitswelt schaffen. Ne? Also sagen, ich will zum Beispiel diese Vereinbarkeit, ich will da einfach flexibler sein, auch mit meinem Kind. Und für mich funktioniert das so am besten, oder bei vielen Frauen ist es ja dann auch eher in so Richtung wie Catering oder irgendwie Streetfood oder ein Foodtruck oder sowas irgendwie, also nicht so dieses klassische Restaurant-Konzept, ne? Weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Schiene ist, wenn es dann irgendwie abends bis weiß Gott wann geht und so. Also das finde ich super spannend und wahrscheinlich... Okay, was macht der Hund? worauf ich hinaus will, so, ich finde es eben, man muss überhaupt nicht dauernd diese Frage stellen, warum gibt es so wenig Frauen, die eine Kochausbildung machen, sondern einfach, warum ist die Kochausbildung so konzipiert, dass sie Frauen nicht anspricht?
Ja, also es gibt
vielleicht
ja auch,
weißt du, was ich meine?
Es gibt ja auch keinen Platz. Ich meine, du bist ja dann als Frau, das war ja dann bei mir auch so, auch durch diese Mutterschaft und dieses Angestelltsein, habe ich mich dann irgendwann auch so in die Ecke gedrängt gefühlt, zeitlich. Und dir kommt dein Arbeitgeber nicht entgegen. Also es gibt, du hast vielleicht super verständnisvolle Arbeitgeber, wenn du Glück hast. Das war halt so eine große Corporate-Firma. Das ist dann halt einfach scheißegal, ob dein Kind Masern hat oder ob du, keine Ahnung, nur 2 Stunden geschlafen hast und sowas.
Also in einer idealen Welt sollte der Arbeitgeber natürlich... da einfach Rücksicht drauf nehmen.
Das geht, ich war, das, als ich das erste Mal mich krank gemeldet habe, weil mein Kind krank ist, da war ich auch so naiv und wusste ja nicht, dass du dann nur, dass du 30% weniger Gehalt ausgezahlt bekommst, aufgrund dessen, und musst dann irgendwie einen Antrag bei der Krankenkasse einreichen, um diese, nee, oder 20% wieder zurückzubekommen. Und natürlich meldet sich keiner krank wegen seinem Kind, weil natürlich meldet sich jeder nur krank wegen sich selbst, wusste ich natürlich damals nicht, ich Depp.
Ja.
Und das hat mich dann auch schon, das hat mich zum Beispiel total geschockt und da habe ich irgendwie gecheckt, okay, es gibt keinen Platz für Mütter, also für arbeitende Mütter. Also entweder bist du total zäh und super gut organisiert, aber das gibt es halt nicht, du musst dir diesen Platz selber schaffen. Das ist bitter.
Ach so, dieses Taktieren, also da hatte ich zum Beispiel mit Nina auch drüber gesprochen, die jetzt einfach im letzten Jahr in einem Angestelltenverhältnis war, aber eben auch, ne, die meiste Zeit keine Kinderbetreuung und ihr Mann ist Musiker, auch sehr schwierig aktuell. Und dann auch so, ich meine, da gibt es, ne, 20.000 Beispiele, was sie zum Beispiel meinte, dass ihre Tochter war dann auch relativ viel krank letztes Jahr. Oder so nach dem Motto, jedes Mal, wenn sie in der Kita war, hat sie irgendwas dann mit nach Hause gebracht und so. Und dann immer abzuwägen, genau, dann war es nämlich so, wenn du als Erwachsener
dich krank schreiben lassen wolltest, konntest du während Corona-Zeiten das übers Telefon machen, nämlich ohne, dass du hingehen musst, wegen Corona. Mhm. Aber damit du quasi sagen kannst, mein Kind ist krank, musstest du zum Kinderarzt hingehen, um einen Attest zu bekommen. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn in so einer Ausnahmesituation. Also, und da hat sie dann halt auch tageweise echt so abgewogen. Also lieber versuche ich das jetzt irgendwie durchzurocken im Homeoffice mit krankem Kind, als jetzt irgendwie diesen Aufwand auf mich zu nehmen, wieder zum Arzt gehen zu müssen. In echt mit dem, also lauter so bürokratischer Scheiß. Ne?
Ich hatte auch so einen Moment, das war wieder im Sommer. Im Sommer ist es ja immer so, dass mein Sohn dann schon eine Woche im Voraus nach Italien gefahren ist mit meinen Freunden. Und dann ich in der einen Woche dann halt wirklich versucht habe, irgendwie so viel wie möglich zu arbeiten. Und irgendwann weiß ich noch, wie ich dann abends um 8 immer noch im Büro saß, weil ich das und das noch schaffen wollte. Und dann wurde mir irgendwie klar, okay, ich musste jetzt meinen Sohn wegorganisieren, der ohne mich im Urlaub ist. Und als er klein war, hat er mich auch noch sehr vermisst und ich ihn natürlich auch. Mhm. Für was eigentlich? Also wenn ich das schon mache, sollte ich das für etwas machen, wofür ich stehe, was ich liebe, was meine Leidenschaft ist und nicht irgendwie Arbeit leisten für irgendjemanden, dem es total scheißegal ist, dass ich total Liebeskummer habe, weil mein Sohn irgendwie nicht da ist. Hauptsache, ich liefere ab. Also in dem Moment kann ich mich noch erinnern, was eigentlich keiner mehr im Büro ist, war irgendwie dunkel. Also im Fotostudio und ich sitze da, weil ich dachte, ich möchte auch irgendwie so beweisen, weißt du, dass mein Engagement beweisen, dass ich nicht immer nur die bin, die immer früher geht, weil sie ein Kind hat und dann irgendwie die spannenden Sachen nicht mitbekommen kann und Arbeit abgeben muss und so. Und dachte so, ja, das ist immer so meine Chance, irgendwie zu zeigen, dass ich engagiert bin und irgendwie Bock drauf habe. Und dann sitze ich da allein an diesem Computer und es ist dunkel um mich rum und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich so viel verdient habe, dass das irgendwie so einen Ausgleich gegeben hätte. Und ich war nur so, okay, ich muss irgendwie raus, das ist nicht cool.
Total, ja.
War so absurd, so ein realer Moment, das war so absurd.
Ich meine, das hat ja auch viel mit Selbstbestimmung einfach zu tun. Ne? Also wie wenn du sagst, klar, jetzt irgendwie ist jetzt eine Gastronomie zu betreiben nicht der ultimative Weg, um schnell super reich zu werden. Aber du hast einfach, du bist selbstbestimmt, du machst, was du willst und wohinter du stehst.
Ja, ich kann, du kannst...
Kannst du die Menschen aussuchen?
Ja, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, wie viel Lebenszeit du an deinem Arbeitsplatz verbringst. Wenn du irgendwie, auch wenn du schon also als Mutter 25 Stunden, 30 Stunden arbeitest und dann Vollzeit 35, 40 Stunden die Woche. Das ist wahnsinnig viel Lebenszeit, die du in deine Arbeit reinsteckst. Und wenn du da nicht selbstbestimmt sein kannst, aber bist okay mit der Firma, an der du arbeitest, das ist alles total fein, aber das muss man sich vor Augen halten, wo und wie viel man seine Zeit reinsteckt. Und das ist mir auch klar geworden, dass das nicht etwas ist, wofür ich meine Lebenszeit hergeben möchte. So. Genau, und auch vor allem, also weißt du, irgendwie vorgesetzt haben die sich nicht für dich interessieren. Ich weiß noch, da gab es so einen, ich habe ja keinen deutschen Pass und ich bin und hatte einen Termin bei der Ausländerbehörde, um mein Visum verlängern zu. Also ich habe immer nur alle 2 Jahre bekommen. Durch behördliche Fehler damals in meiner Jugend, durch meine Eltern, das muss ich jetzt alles ausbaden. Jedenfalls war das halt so, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vollzeitvertrag hatte, genug verdiene, so dass mir die Ausländerbehörde sozusagen einen unbefristeten Aufenthalt hätte geben können. Aber der Arbeitsvertrag war auf 2 Jahre befristet. Ich hätte aber einen unbefristeten Vertrag bekommen nach Ablauf des Vertrags und das wäre 2 Wochen nach dem Ausländerbehördentermin gewesen. Und da habe ich meine direkte Vorgesetzte gefragt, könnt ihr mir ein Schreiben ausstellen, dass ihr mir zusagt, oder weil die hatten mir das schon mündlich garantiert,
ja, ja.
Ich werde...
Es ging wirklich nur darum...
Dass ich denen das vorlegen kann. Nee, das können wir nicht machen. Wir können uns da so irgendwie nicht offiziell so festlegen. Wir können dir dieses Schreiben nicht geben. Ich so, ey, es geht um mein Leben, Leute.
Das wirklich. Ist schon echt
ätzend. Das wäre so gut. Ich kriege den Vertrag doch sowieso. Und außerdem, was passiert euch denn? Verstehst
du? Wieso was dann wahrscheinlich irgendwie weglegitimiert wird? So
ich habe
Unternehmensstrukturen, bla, wenn wir es bei einem machen, blablabla. Ja. Also ich weiß nicht, was da eine Begründung sein kann.
Und dann war das in der Tat so, dass alle Papiere, alle Einkünfte, alles super wären, aber weil ich einen befristeten Arbeitsvertrag hatte. Zu dem Zeitpunkt habe ich wieder nur 2 Jahre bekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist nicht cool. Und 2 Wochen später habe ich den unbefristeten Vertrag in der Hand gehabt, weißt du, und das war halt so, es hat mir alles nichts gebracht. Naja.
Das ist doch vielleicht auch eine gute Überleitung, um nochmal über das Thema Privileg zu reden und auch über dein Engagement mit der Organisation, die du am Anfang schon erwähnt hattest.
Smileslack ist gar keine so per se aktivistische Organisation,
also, okay, die mehr Netzwerk.
Die nach außen macht, sondern es ist eigentlich ein Kollektiv, das für die Menschen innerhalb des Kollektivs Ereignisse, Spaces irgendwie schafft, wo wir uns irgendwie treffen und einfach austauschen können. Mhm, und dann haben wir Pop-Ups gemacht, natürlich für Leute, die zum Beispiel, ganz viele Leute natürlich irgendwie einen Fuß irgendwie schaffen wollen in Gastronomie oder sich an Pop-Ups ausprobieren wollen, wie es ist. Und da netzwerken wir, dass die das dann bei uns machen, um einfach mal zu erfahren, wie das ist, unter Druck und real life irgendwie zu arbeiten. Oder wenn Mitglieder was produzieren möchten und das irgendwie abfüllen möchten. Ist ja genauso wie der Feminist Food Club auch, dass Leute, die erfahrener sind, ihre Erfahrungen
machen. Das ist eine ähnliche Grundidee.
Genau, es ist jetzt nicht so, dass wir eine Organisation sind, die für bestimmte Rechte nach außen hin Dinge organisieren, sondern wir sind wirklich nur für uns, um uns auch zu schützen. Mhm. Also im Grunde genommen der Feminist Food Club. Mhm. Halt nur für BIPOC-Leute. So.
Mhm, voll gut.
Und das ist auch total toll, weil natürlich die Erlebniswelten auch total anders sind. Also so. Und das war auch für mich die erste Erfahrung, auch so zu sehen, weil ich bin hauptsächlich halt weiß aufgewachsen, natürlich durch das deutsche Dorf und so. Mein Umfeld war hauptsächlich weiß. Und dann auf einmal ganz viele Leute irgendwie zu treffen, die auch hier aufgewachsen sind, mit denselben Erfahrungen, mit denselben Ängsten und Frustrationen, Leute zu treffen, die genau wussten, was es heißt, wenn du irgendwie sagst, so hier, wenn du einfach nur das Wort Lunchbox sagst, ja, und alle Leute irgendwie total verstehen, was du meinst, in der Schule deine Brotdose aufzumachen, deine Mutter hat dir irgendwie eine thailändische Knoblauchwurst eingepackt. Und alle, die ich den ganzen Tag nur dissen deswegen. Mhm. Das war, ja, das sind, deswegen heißt es auch Smells Like, weil es hat immer dieses...
das macht total...
Wir Menschen haben immer so eine Aura von irgendeinem Geruch um uns durch das Essen, die Küchen unserer Mütter. Mhm. Dass Leute halt natürlich immer... uns darauf angesprochen haben, sag, was riechst du denn? Oder bei mir, so, hast du schon wieder, gab es wieder was Frittiertes bei euch? Und das sind ja so Mikroaggressionen, aber das hat man damals nicht gewusst. Genau, und so eine Gruppe sind wir.
Mhm. Ja, voll gut. Und ich meine, das ist ja, ich kenne es jetzt natürlich, meine Erfahrungswerte sind eher aus dem feministischen oder im Umkehrschluss aus dem sexistischen Kontext. Mhm. Einfach dieser Moment des Austauschs, tut einfach wahnsinnig gut, wo man mit Menschen über Erlebtes sprechen kann und halt eben feststellt, mir ist genau das Gleiche passiert oder passiert es regelmäßig oder so. Ich würde super gerne einfach mit dir über Nudeln noch reden. Weil Nudeln, ich meine, das ist schon im Namen des Lokals. Nudeln sind so das Hauptthema, so ein bisschen. Nudeln sind ja immer geil irgendwie.
Nudeln sind, ich würde sagen, da ist sich irgendwie der Großteil der Welt einig, dass das absolutes Comfort-Food ist. Und das war Nudeln, es sind auch für meinen Sohn das Erste, was er gegessen hat. Mhm. Nudeln mit Suppe, Nudeln mit Soße, Nudeln mit allem, Nudeln gebraten, Nudeln gekocht, Nudeln in Brühe. Also alles, was... und Nudeln sind auch... Weil so im Laufe der Zeit hat man dann so, ich weiß noch, wie ich nach Berlin gekommen bin und hatte so super Cravings nach Pho. Also eigentlich, es gibt ja auch eine thailändische Version von der Reisnudelsuppe. Und ich gemerkt habe, die gab es ja vor 19 Jahren nicht in Restaurants. Mhm. Und so wie viele andere Menschen auch, fängt man dann an, selber zu kochen.
Ich höre dir zu, ich schaue mal kurz.
Und rauszufinden, wie solche Dinge halt funktionieren.
Ja.
Und Ja, nach und nach wurde die Föhr ja immer populärer und ist ja mittlerweile in allen Varianten hier in Berlin zu erhalten. Aber was ich anfing zu vermissen, waren halt so ganz, ganz einfache chinesische und thailändische Nudelgerichte, die halt nicht nur Nudelsuppe sind oder nicht gebratene Nudeln. Und da habe ich gedacht, da ist die Lücke, die ich füllen kann, Nudelgerichte anzubieten, die, die halt einfach anders sind, die halt einfach außerhalb dieses kleinen Spektrums sind, was man hier irgendwie kriegt.
Und wie ist das so, bei der, ich sage jetzt mal, Kundinnenschaft? Sind das einerseits Menschen, die einen Bezug zu der Küche haben, aber oder wie reagiert so der Durchschnittsdeutsche auf die Gerichte, die er vielleicht nicht kennt?
Ich glaube, alles sehr irritiert, weil viele Dinge irgendwie nicht bekannt sind auch.
Weil es sind, also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass viele Leute dann so vieles in einen Topf schmeißen, ne? Weil man kennt vielleicht Ramen irgendwie, man kennt Pho und ja, und dann
das war's.
Genau, das war's.
Nee, so. Die Leute sind natürlich total neugierig und natürlich auch irritiert. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die irgendwie sagen so, wow, es gibt endlich mal Dandernudeln. Mhm. Oder ganz viele Leute, die sagen, ja, endlich gibt es halt Sachen, die auch wirklich, wirklich mal scharf sind und die es wertschätzen.
Da muss ich kurz einen Einwurf machen, weil ich hatte ja auch Peter hier zu Gast, der ist quasi mein ehemaliger Chef bei Isla Coffee oder halt bei Doktor, ja. Der hat ja mexikanische Wurzeln und der hat, weil ich ihn gefragt habe, was sein größtes Learning war, hat er, also ist ja Amerikaner und er meinte, ja, dass deutsches scharfes Essen halt nicht scharf ist.
Ich habe total tapfere Gäste und das mag ich auch total gerne. Wenn sie ist immer. Ich habe hier eine offene Küche und ich mache gleichzeitig Service und koche und dann kann ich in diesen Gastraum gucken und dann sitzen irgendwie 30 schwitzen und weinen und sind rot und putzen sich ständig die Nase, aber irgendwie genießen es alle und sie kommen irgendwie immer wieder zurück und
ich glaube, man kann es ja auch ein bisschen üben, oder?
Genau.
So aus eigener Erfahrung.
Ja, viele werden viel toleranter. Mhm. Also es ist auch ein super Training, die sage ich auch alle, müsst ihr einfach öfter kommen. Mhm. Aber manchmal vergesse ich
super schon. Super PR-Strategie auch.
Es macht ja auch, also scharf essen macht ja auch wahnsinnig süchtig.
Ja.
Also ich kenne, also bei meiner Mutter ist das auch total krass. Die macht sich eigentlich in alles immer 2 gehäufte Teelöffel so super scharfes Chili-Pulver noch drauf. Weil es wirklich eine Sucht ist. Und ich habe das auch so phasenweise, wo ich eigentlich auch alles schärfen muss, weil ich das Gefühl habe, meine Mutter hat immer gesagt, wenn es nicht scharf ist, ist es langweilig im Mund. Und ich kann das total nachvollziehen. Und Schärfe ist auf jeden Fall ein Suchtmittel.
Mhm.
Absolut.
Mhm.
Und die Leute haben es gut angenommen. Bin sehr happy, es ist immer noch, mir ist irgendwie aufgefallen, es könnte alles noch ein bisschen mehr sein.
Mhm.
Dadurch, dass es so ein wilder Mix ist, aus ich hab 3 japanische Nudelsuppen, dann habe ich 3 chinesische Nudelgerichte mit Soßen und Beilagen, dann habe ich noch ein thailändisches Currygericht mit Nudeln. Das ist schon ein ziemlich wilder Mix und eigentlich ist das eigentlich so ein Mix. Das sind eigentlich Sachen, ich wache morgens auf und denke, ich habe irgendwie Bock, das zu machen, dann mache ich das auch.
Aber
ich kann auch schon verstehen, dass es so für viele Leute nicht so wirklich stimmig ist auf den ersten Blick.
Mhm.
Aber
du machst das.
Ich mag das. Ich kann das ja auch immer gut erklären.
Ja.
Ich bin ja immer diejenige, die wirklich mit jedem einzelnen Gast auch spricht und
berät.
Ich lasse die Karte ganz bewusst so ganz nur wenig erklärt, damit ich das dann nochmal besser erklären kann für die Leute, die Fragen haben. Zum Glück sind die Leute neugierig und essen das dann trotzdem. Ja, und manchmal, ich vergesse auch ganz oft, wie scharf das ist, weil ich ja nicht immer alles probiere. Weil so unsere Standards produzieren wir die Soßen ja immer irgendwie in großen Eimern irgendwie nach. Und letztens habe ich dann tatsächlich mal wieder Dandernudeln gegessen und dachte, das ist ja so scharf, das gibt's gar nicht, aber...
Aber
die stehen drauf.
Aber jetzt, also ne, für die Berliner und Berliner, sondern die sich jetzt, noch nicht bei euch waren und total neugierig geworden sind, sich was essen. Also es gibt auch ich war ja auch schon bei dir, also es gibt auch Sachen, die nicht super, super scharf sind. Gibt's
auch.
Gibt's auch, ne? Also wenn man sich noch nicht so traut, sich gleich selber so zu challengen,
Oder doch?
Ich denke, du kannst ja auch scharf essen, was für dich wahrscheinlich scharf kann, ist für andere Leute schon total...
Ich kann's, aber ich schwitze auch. Oder ich kriege auch einen besoten Kopf. Also, aber ich mag's. Das ist vielleicht der Unterschied. So, ich habe Bock drauf.
Es gibt da schon Menschen, die kommen schon total irgendwie verängstigt irgendwie rein und fragen so, ja, ich habe gehört, das ist total scharf hier und so. Und wie scharf so ist
notorious.
Denn das? Notorious. Aber Schärfe ist ja so individuell. Wenn du irgendwie so schon Pfeffer schon total scharf findest, dann... rate ich dir von dem und dem halt ab und so, aber versuchen tun sie es trotzdem. Das ist auch für viele auch so ein, glaube ich, auch so eine Mutprobe.
Ui! So, der Hund hat wieder eine Runde gedreht. Was mich interessieren würde, und das ist ja auch ein Thema, worüber wir auch im Feminist Food Club schon oft drüber gesprochen haben oder auch in der Gruppe, das Thema kulturelle Aneignung. Was bedeutet das für dich? Weil ich finde, man muss vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet oder warum. Es ist ja, ich meine, der Grundbegriff ist ja nichts Schlechtes. Kultureller Austausch findet ja immer statt und man wird ja immer inspiriert von Dingen. Und du nimmst ja zum Beispiel auch aus verschiedenen asiatischen Küchengerichte und setzt sie um. Ich kann kurz versuchen, mal in zwei Sätzen die Problematik dabei zu erklären. Also es geht ja ganz, ich habe das auch in meinem Buch mit aufgenommen, es geht ja ganz klar darum, wenn sich zum Beispiel Menschen, die nicht aus dieser Kultur kommen, also sehr oft weiße Cis-Männer, das sozusagen aneignen und so auch zu ihrem Ding machen, ohne vielleicht auch die Wurzeln zu respektieren. Was bedeutet das für dich und was würdest du dir wünschen?
Es gibt ja auch natürlich diese weißen Cis-Männer in der Foodbranche, die ihren Shitstorm schon alle abbekommen haben, auch zu Recht. Und die Diskussionen werden auch irgendwie nicht so gut geführt. Ich finde, was ein Segen und was ein Fluch auch Social-Media-Shitstorms und Kommentieren haben, ist, dass durchaus sehr viele Leute dabei sind, die bemüht sind, dich eines Besseren zu belehren auf eine gute Weise. Und ich finde, ich würde mir wünschen, dass die Leute das dann natürlich auch viel, viel besser annehmen, anstatt sich immer gleich so persönlich angegriffen zu werden und immer direkt so, ja, dann darf aber nur noch der und der und der und der und der und das kochen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ich finde so ich würde mal ganz abgesehen davon, dass wenn wir jetzt mal von diesen Cis-Weißmännern ausgehen, die irgendwie sagen so, ich mache jetzt hier nordthailändisches Barbecue oder indisch Streetfood.
Oder ein gutes Beispiel ist ja auch vielleicht so die Lebensmittelindustrie, ne? Die dann irgendwo koreanisch draufschreibt und also ein deutsches Produkt und da ist nichts dran koreanisch oder so.
Ich meine, weißt du, die Leute können ja auch, die haben schon ihre Skills und machen auch gutes Essen, das ist gar keine Frage. Aber was ja immer so...
Genau, bleiben wir mal bei den Professionals.
Ja, was ja irgendwie so anders ist, finde ich, diese Narrative, die diese Männer um sich herum immer so kreieren von also diese Eier zu haben, so zu behaupten, ich habe das irgendwie studiert und die Oma hat mir das, die indische Oma hat mir das gegeben, ich kriege immer Gewürze geschickt und sich so zu produzieren, als wären sie Experten, warum auch immer und aber gar nicht so den Bezug dazu nehmen, wenn sie tatsächlich, also wirklich die Geschichte zu erzählen, wie die Reise wirklich war, weißt du, wirklich die Geschichte dahin zu erzählen, wie sie dazu gekommen sind, diese Leidenschaft zu finden und zu kochen, das wäre ja alles fein. Bei dem einen Fall, weiß ich, mit dem hatte ich mich ein bisschen angefreundet und da war auch die Narrative so, ja, hier, ich war in Thailand und Nordthailand und Barbecue, das möchte ich nach Berlin bringen und hab das da irgendwie gelernt und irgendwie zugeguckt. Stellte sich raus, dass er im Grunde genommen eigentlich nur 2 Monate irgendwie in Thailand war. Oder noch weniger oder nur 2-mal, aber halt ein thailändisches Barbecue-Restaurant eröffnet. Gutes Essen, gar keine Frage. Und dann natürlich die ganzen anderen Food-Dudes mit auf diesen Wagen springen und sich alle gegenseitig irgendwie so pushen, dass dieses Ding per se von Anfang an so erfolgreich wurde. Währenddessen, wenn POC-Leute ihr Essen essen und ihr Essen verkaufen, ist da eine viel ist es eine viel größere Bescheidenheit, mit der sie das machen. Mhm. Weißt du, die hängen das irgendwie nicht so an die Glocke und sagen, ich habe jetzt irgendwie bei dem Meister studiert.
Haben auch einfach nicht die Sichtbarkeit. Also
oft nicht die Sichtbarkeit, aber auch, weil das halt auch so
eine Wahrnehmung, ja, ist diskriminierender ja auch oft. Also ich meine, das ist ja auch das, was Dallert so ein bisschen und auch schon oft öffentlich irgendwie gesagt hat, dass dann zum Beispiel, wenn sie was macht, was eher einem Fine-Dining-Konzept oder hochpreisiger ist, dass dann Leute sagen, aber wieso für Thai-Essen gebe ich doch nicht so viel Geld aus?
Ich finde auch generell ist das Problem ist halt so, ja, du bist irgendwie Thai, klar machst du Thai-Food. Mhm. Oh, du bist ein weißer Mann. Du nimmst diese Hürde und diese Arbeit an, dich mit einer anderen...
Ist ja auch so dieses Entdeckertum. So, ja. Ich habe es entdeckt. Ich bin da hingegangen und habe es...
Ja.
Du bringst jetzt hier.
Und du hast irgendwie diese Anstrengung irgendwie auf dich genommen, dich in eine andere Kultur rein zu lernen und zu educaten und so gut zu werden und legst irgendwie extra Wert auf traditionelle Skills und sowas. Das ist alles Bullshit. Das ist einfach so... Das ist dieses Selbstbewusstsein, diese Narrative um sich herum zu kreieren. Das ist was sehr Männliches. Das haben sehr männlich Weißes. Es haben natürlich... Leute aus unserer Community, die halt einfach ihr Essen machen, was sie machen. Mhm. Nicht, weil es natürlich auch eine andere Selbstverständlichkeit ist. Aber da ist es halt irgendwie nicht so besonders. Du bist Thai, klar machst du Thai-Food.
Und ja, es schmeckt gut. Ja, hast du halt von der Mama gelernt.
Ja, so, ist ja ne? Total normal. Das ist ja das, was ihr macht. Aber wenn dann halt irgendwie so ein Dude so, wow.
Und das ist ja grundsätzlich auch so, ich meine, das ist ja auch nicht nur im Gastrobereich so, aber zum Beispiel auch in der bildenden Kunst und so, dass Männer halt sehr oft als die Genies, irgendwie als die kreativen Genies so dargestellt werden, während halt ganz häufig die Frauen einfach die Homecooks sind, die es halt irgendwie von zu Hause gelernt haben, so aus so einer bodenständigen, traditionellen Hausfrauenrolle, sag ich mal, dann so Sachen übermittelt wurden. Und dann kann man jemanden natürlich noch viel krasser auch auf so ein Podest stellen, ne? Und so überhöhen irgendwie.
Ja, und, es fehlt ganz viel. Also was ich mir...
Der kocht auch noch mit Wasser.
Was ich mir dann letztendlich wünsche, ist dann von diesen Personen letztendlich halt natürlich mehr Demut und natürlich auch viel mehr Transparenz, wo sie sich das letztendlich angeeignet haben und wie so... ja, also wenn mir dann irgendwie jemand sagt, so... Irgendwie so ein weißer Dude irgendwie sagt so, ich werde das beste Palak Paneer außerhalb Indiens machen. Frag ich mich halt so.
Muss das
wie,
sein?
Aber wie muss ein Mensch sein, wie muss man funktionieren, sowas zu sagen einfach. Ja. Also ich würde das von meinem Thai-Essen auch nicht behaupten, um mich hinstellen, dass also ich kann das beste Thai-Curry irgendwie machen außerhalb von Thailand. Das würde mir niemals über diese Lippen gehen, weil ich einfach so viel Demut irgendwie davor habe, was andere Menschen irgendwie machen. Und da war ich so, da fällt mir dann halt auch nichts ein, wenn mir dann jemand sowas sagt. Das war so absurd, ich werde es nicht vergessen.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so, also dass du auch in dem Kontext den Begriff Demut verwendest oder auch Wertschätzung, ne? Also ich war ja schon bei dir essen und das ist super, super lecker, aber es gibt ja auch zum Beispiel asiatische Küchen, wo dann nur ein Nudel, wo es dann also einen Menschen gibt, der nur sein Leben lang dieses Nudelgericht macht oder ein Sushi-Koch, der jahrelang lernt nur, wie man den Reis zubereitet. Also ich glaube, sich immer wieder bewusst machen, diese Tiefe des Könnens, die da auch krass einfach teilweise in diesen Gesichten steckt. So.
Genau, da kommt ja dieser Begriff Aneignung her. Du eignest dir einfach irgendwas an, gibst dem aber nicht Credit für die Leute und für die Kultur und die Tradition, die schon lange, lange, lange vor dir da sind. Und machst es, wurstelst das irgendwie hier so in Deutschland dich damit durch und bereicherst dich irgendwie daran, ohne den Menschen die Transparenz zu geben, warum und woher und warum du das machst. Und das ist so problematisch. Also, ich meine, du siehst das ja auch, weißt du, wenn halt irgendwie Chubbs oder Jules oder Mama Khan oder ich oder Kautan, die machen das beste Essen aus ihrer eigenen Kultur, was ich finde, was man hier in Berlin bekommen kann, aber keiner stellt sich irgendwie hin und sagt so, ich mache das beste koreanische Essen außerhalb Koreas. Das macht einfach keiner. Mhm. Das ist irgendwie, es ist Ehrensache eigentlich.
Mhm. Das ist so ein Ego-Ding, ne? Das ist einfach eine, was wollte ich jetzt sagen? Für mich, also
für mich sozusagen als weiße Frau, die sich dann mit Küche aus anderen Kulturen beschäftigt. Und ich habe das zum Beispiel, ich glaube, ich habe das auch bei meiner Lesung letzte Woche gesagt, ich habe das auch in meinem Buch so ein bisschen versucht zu berücksichtigen. Ich sehe es ja dann auch immer so oft, ich bewege mich ja so in verschiedenen Welten. Ich bewege mich ja auch so in der veganen Welt und da wird ja dann oft einfach auch sehr fröhlich aus allen Kulturen alles Mögliche genommen und halt veganisiert, was ja auch schön ist, wenn die Leute irgendwie leckere Möglichkeiten finden, was dann fleischfrei zu essen oder so. Aber da ist halt auch, merke ich ganz oft, so super wenig Sensibilität für zum Beispiel dann die Bezeichnung von Gerichten, wo ich dann denke, okay, aber ganz ehrlich, das hat jetzt eigentlich nichts mehr mit einem Hummus zu tun oder das hat jetzt eigentlich, ja. das ist was anderes. Das genau. ist sicher lecker so. Und ich habe das ja in meinem Buch bei zwei Rezepten ganz bewusst gemacht. Also es war lustig, weil es wurde vom Lektorat dann erstmal sozusagen wieder zurückgeändert. Also ich habe ein Bratlinge-Rezept, habe halt so drei Grundrezepte für Bratlinge gemacht und bei einem habe ich halt so ein bisschen mit indischen Gewürzen und habe es aber dann indisch beeinflusste Bratlinge genannt und nicht indische Bratlinge, weil es sind keine indischen Bratlinge, ne? Also das ist Quatsch, ja? Oder ich habe ein Rezept für einen Linsenhummus drin und Hummus wird halt traditionell aus Kichererbsen gemacht und deshalb finde ich es jetzt komisch, einfach zu schreiben Linsenhummus, ja, also einfach so ein bisschen Gefühl von, also ich habe das dann auch erläutert, ich habe halt dann, glaube ich, da geschrieben Linsenaufstrich nach Hummusart oder so. Und es war wirklich spannend, ne, weil die Leute vom Verlag haben das auch nicht gecheckt und ich habe irgendwie drauf bestanden und ich sage nicht, dass das jetzt jeder so machen muss, aber ich finde, es ist so ein bisschen wichtig, so eine Sensibilität eben dafür zu empfinden, was man aus anderen Kulturen auch irgendwie sich eben so zu eigen macht. Und,
genau, das ist ja die Transparenz, die du dann anbietest. Wir haben ja auch Sachen auf der Karte, wo ich dann, zum Beispiel uns heißen die Dandernudeln nicht Dandernudeln, sondern hier heißen Dandernudeln Panda-Style, halt so, wie ich sie mache. Und auch irgendwie ganz klar, dass das, was wir machen, ist, also ich bin halb Chinesin und halb Thai, ist jetzt nicht, und ich bin natürlich irgendwie auf der Thai-Seite aufgewachsen, da bewege ich mich natürlich viel selbstbewusster und kann Dinge natürlich anders benennen. Bei den chinesischen Sachen bin ich immer, erforsche ich selber diese eine Familienhälfte, mit der ich nichts zu tun habe oder nie kennengelernt habe, und so ist es halt auch im Essen. Und damit bin ich viel vorsichtiger und sage dann tendenziell eher, das sind die chinesischen Nudeln nach Deng-Art oder nach Panda-Art, anstatt irgendwie zu behaupten, so wird das gegessen in Chengdu, genau so. Das kann ich nicht. Und das ist halt, was ich meine, irgendwie mit so Transparenz einfach, dass du halt einfach, wieso sollte man denn behaupten, dass du etwas als nicht der dazugehörigen Kultur etwas machst, als wäre das the real deal. Warum solltest du denn irgendwie als weißer Mann Repräsentant für eine so alte indische Kochkultur sein? Also wie kommt man überhaupt drauf?
Ja, krass, oder? Ja, eben. Und also was ich immer wieder feststelle, dass genau das, worüber wir jetzt gerade 10 Minuten gesprochen haben, dass das eben ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, weil es so normal ist.
Ja, und Leute sind natürlich auch beeindruckt. Klar, wenn du dich hinstellst und sagst, ich mache das beste Thai-Essen, weil ich war da jetzt mal für 2 Wochen, sind natürlich die Leute natürlich viel mehr davon beeindruckt und überzeugter, weil du das halt einfach behauptest, dass du das beste Essen
Klar,
machst.
Klar, als wenn das jemand ist, der damit aufgewachsen ist, wo man das ja vielleicht auch erwartet, dass man das zu Hause irgendwie mitbekommen hat.
Das ist echt lustig.
Ja, da muss ich noch eine Menge ändern. Ich finde es krass, wir sprechen schon fast 1 Stunde mit kleinen Hundeunterbrechungen. Ich habe immer 3-4 Fragen, die ich alle meine Gäste frage. Und die würde ich dich jetzt auch gerne fragen. Und zwar wäre die erste, was war dein Lieblingsessen als Kind?
Mein Lieblingsessen als Kind und bis heute ist immer noch Reis mit einem Spiegelei und Sojasauce.
Ah ja. Das ist so die deutsche Variante wäre dann Kartoffelbrei mit Spiegelei und Spinat.
Das ist ja schon viel aufwendiger.
Stimmt. Ja,
Kartoffeln mit Quark wäre es. Oder Deutsch, weiß ich gar nicht. Das war schon immer und ist auch bis heute noch so mein absolutes Comfort-Food. Das Spiegelei muss aber dann halt so frittiert sein, dann ist das so an den Ecken so ganz knusprig und einfach Sojasauce. Und das ist auch das, was mein Sohn dann immer isst, wenn es irgendwie schnell gehen soll.
Ja, cool.
Genau.
Genau, jetzt wäre die nächste Frage, aber die hast du ja damit auch schon so ein bisschen beantwortet. Gibt es heute sowas wie ein Lieblingsessen oder lässt sich das schwer eingrenzen?
Ja, Lieblingsessen, so dieses eine, was ich, wonach ich, gibt es eigentlich nicht. Das ist immer so stimmungsabhängig. Ich bin ja, mein kompletter Alltag, jede Minute meines Lebens ist, wird ja nur von Cravings irgendwie geleitet, so von einzelnen. Gibt es eigentlich nicht, aber wohin ich immer zurückgehe, ich merke schon, wenn ich 2 Tage zum Beispiel keinen Reis gegessen habe, dann fehlt mir was. Dann habe ich wie so, das ist wirklich wie so ein Loch im Herz.
Ja, krass.
Ja. Das ist ganz weird, dann muss ich irgendwas mit Reis essen.
Ja. Das sind bei mir die Kartoffeln.
Ja, und das ist so das absolute. Das Ding ist ja.
Oder Brot wahrscheinlich eher.
Das Ding ist ja, ich habe einen Nudelladen, aber ich bin gar nicht irgendwie so der riesen Nudelfan. Das ist halt nur so die Auseinandersetzung, die intensive mit Nudeln kam ja eigentlich nur durch meinen Sohn auch.
Okay, ja.
Und ich bin ja eigentlich eher voll. Ich bin, also ich. Wenn ich wählen könnte, immer Reis.
Ja. Cool. Auch süß? Mal?
Nee.
Nicht so.
Süß mag ich nur meinen Kaffee und so vereinzelt so Desserts, aber dann auch nur, wenn sie so kalt sind und so ein bisschen die Süße irgendwie aufheben. Aber süß bin ich nur.
Also nicht zu süß. Auch wenn süß, dann auch nicht.
Nee, ich habe total dadurch, wenn du ja wenig süß isst oder gar nicht süß isst, hast du so eine krasse. So eine krasse Süßtoleranz einfach. Mhm. So alles, was. Ich staune auch manchmal, wie süß Leute Sachen essen.
Mhm, total. Oh Gott.
Und irgendwie sagen, und ich kriege direkt Zahnschmerzen, wenn ich das esse. Und ich so, ey, es ist doch gar nicht so krass süß. Wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen sind. Und da siehst du auch, wie du so deine Zunge und deinen Gaumen auch programmieren kannst über die Jahre, wenn du dem halt einfach zu viel von dem einen zuführst. Und so.
Total. Boah, das kenne ich auch. Oder wenn du in irgendeinem Café bist und dann so einen Carrot Cake hast, den man kaum essen kann, weil einem so der Zucker zwischen den Zähnen knirscht.
Ja,
und so,
krass, ne? Oder? Also ich kriege auch schon, wenn ich Baklava schon sehe, wenn die da so schon so glänzen mit diesem Zuckerguss. Mhm. Kann das gar nicht, kriege das gar nicht runter. Das ist mir viel zu süß.
Ja, das ist echt, wie gesagt, eine Gewohnheitssache und auch so ein bisschen, also glaube ich auch bei mir so Sozialisierung, weil meine Mama, habe ich auch in meinem neuen Buch geschrieben, die hat immer auch so bei Kuchenrezepten oder so, die hat immer so 20, 30, 40, 50 Gramm Zucker weniger reingetan. Ja,
und das hatte, mache ich auch.
Und das war immer gut. Und dann mit dem Geschmack bin ich halt aufgewachsen. So.
Bei meiner Mutter war das total lustig, dass die, und so wie ich auch mein Geschmack geprägt ist, wenn ich so thailändisches Essen esse, dieses nordthailändische Essen, mag ich es immer einen Tick saurer als normal serviert. Mhm. Aber wenn meine Mutter zum Beispiel eine Erdbeersahnetorte gegessen hat, hat sie immer, das ist zu sauer. Mhm. Also es ist
lustig.
Weil das für sie dann irgendwie etwas Süßes ist, was irgendwie so eine Säure hat, die da nicht hingehört. Also so Erdbeertorte war schon zu sauer, aber ein Glasnudelsalat mit 10 Limetten drin, gerade okay. Und so bin ich auch. Also, ja.
Interessant.
Wie ist denn das bei Kali? Wächst der? Der isst gerade, der isst total gerne Trash. Mhm. Was er total gerne.
Wie alt ist er jetzt?
Der ist jetzt 13,5. Mhm. Und bei ihm hat das mit dem Süßigkeiten essen wollen auch wirklich nachgelassen. Mhm. So, das ist eher so ein Kleinkind-Ding. Ich glaube, bei Kids sich auch so gegenseitig.
Weil die auch auf Zucker natürlich so.
Ja, und sich auch natürlich so gegenseitig sind, so hochhalten. Ja, so, ey, noch mehr Gummibärchen, noch ein Eis und so.
Und die haben ja einen richtigen Zucker.
Noch eine Limo.
Schock dann teilweise und so.
Ich habe auch gemerkt, wenn du denen das zu sehr vorenthältst, kreierst du irgendwie eine viel zu große Sphäre von, das ist so besonders. Mhm. Weil irgendwann, also wenn du Kinder die Erfahrung machen lässt, es gibt natürlich auch Kinder, bei denen das nicht funktioniert, aber bei Karl ist es definitiv so, lass den so viel Limo trinken, bis ihm einfach schlecht wird und dann macht das halt nicht mehr. Mhm. Ja.
Ja. Aber ich habe mich meine Mama auch mal, kann ich mich noch erinnern, ich weiß nicht, ich glaube, es war an irgendeine Schulleistung gebunden, ich musste irgendeine Note oder irgendwas war oder Zeugnis oder was und dann durfte ich einmal bei der Eisdiele so viel Eiskugeln essen, wie ich wollte. Oh. Und es waren schon beachtlich, ich glaube, es waren 5 oder so, also könnte ich heute niemals mehr essen. Oh. Das ist, finde ich, auch so ein Phänomen, glaube ich, dass Kinder so viel Eis essen können und heute ist mir manchmal so nach 1,5 Kugeln schon schlecht irgendwie.
So ein Mini-Mensch.
Wahnsinn, oder?
War die nicht total kalt?
Nee, es war, glaube ich, okay, aber es war dann auch gut. Also es war so die Erfahrung, einmal machen, das einmal dürfen, so.
Ja.
Und dann war es auch wieder gut. Meine nächste Frage ist trotzdem noch süß. Was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
Boah. Oh, da gibt es so viele. das ist ja auch so meine größte Ambivalenz. Ich esse ja eigentlich total gerne Obst.
Ja.
Aber das deutsche heimische Obst ist so, da habe ich mich. Also es lag aber daran, dass wir in unserem Garten richtig geile Birnen und Äpfel hatten. An denen habe ich mich so satt gegessen, dass ich in meinem Leben nie wieder einen Apfel und eine Birne essen muss. Ich habe so viel Äpfel und Birnen gegessen. Aber diese ganzen, natürlich, die ganzen, ich liebe natürlich die ganzen Südfrüchte, die es in Thailand auf dem Markt irgendwie zuhauf gibt.
Mhm.
Und das fehlt mir hier total.
Auch die besten Früchte meines Lebens in Thailand
gegessen. Ja, brauchst du hier auch gar nicht kaufen, weil du die in dem Aroma natürlich hier auch gar nicht kriegst. Und das ist dann so. Wassermelone.
Mhm.
Eine richtig gute, süße Wassermelone.
Das ist auch bei so heißem Wetter einfach das Beste.
Finde ich immer noch, haut mir immer noch irgendwie die Birne weg, wenn ich da mal eine gute Melone habe und denke, wie geil schmeckt denn sowas. Und mein Sohn auch. Aber bei Melone auch, ich habe einmal als Kind so viel Wassermelone gegessen, dass ich 3 Tage Durchfall hatte, einfach weil ich einfach nur noch aus Wassermelone bestand.
Wow.
Und das ist heute auch so. Im Panda machen wir, wenn dann Wassermelonenzeit ist und man dann davon ausgehen kann, dass die auch richtig gut und süß sind und auch günstig, verkaufen wir im Sommer mal Wassermelonensaft. Und das geht halt immer wie warme Semmel. Und lustigerweise kennen viele Leute das gar nicht, dass man Wassermelonensaft trinken kann. Das ist das Beste ever. Man muss zwar alle 2 Minuten pinkeln, aber es ist richtig, richtig gut, ja.
Voll gut. Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder so ein Mantra oder sowas?
Nee, dafür bin ich jemand, bin nicht so eine gefestigte Person. Ich bin immer so super weich und super flexibel und so fluid. Ich könnte mich heute nicht auf ein Motto festlegen, weil ich weiß, morgen ist es irgendwie anders.
Das ist aber vielleicht auch schon eine Grundeinstellung.
Das ist auch schon ein Motto.
Das ist dann quasi so dein Lebensflow.
Das Motto ist kein Motto.
Ja, und immer in Bewegung bleiben.
Was ist deins? Hast du eins?
Mich hat zum Glück noch niemand gefragt. Scheiße. So auf Anhieb auch nicht so. Also ich glaube schon, auch immer so auf Bauchgefühl vertrauen, total. Also das sind so die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, wo ich mich auch so gegen Sachen entschieden habe und so, also wirklich da so auf den Instinkt so zu vertrauen. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfallen würde.
Ich hätte von ein paar Jahren hat meine Freundin, die hatte irgendeine Reise geplant, die ist Journalistin, und meinte dann so, ja, dann mache ich das und das und dann kann ich das auch in meiner Bucketliste streichen. Und ich so, was ist denn eine Bucketliste?
Ja.
Und sie so, weißt du nicht, was? Und dann musste sie mir diesen Begriff erst erklären und hat dann gefragt, was ist denn so auf deiner, was bei dir so auf der Liste? Und dann habe ich gesagt, ich hab sowas gar nicht. Ich finde irgendwie, ich bin immer total happy mit den Dingen, die ich dann gerade gemacht habe oder gerade erreicht habe. Es ist nicht immer, es ist immer nicht immer das nächstgrößere, nicht immer das, was irgendwie am weitesten weg ist. Das interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich bin nicht so, ich bin kein super ambitionierter Mensch.
Naja, gut, aber ich finde, also das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, ist eigentlich auch schon eine Lebensphilosophie. Und finde ich einen guten Schluss.
Will mich nicht an so Sachen abarbeiten, nur um die von der Liste irgendwie abzuschreiben.
Ja, und auch einfach wirklich mehr einfach, in dem Moment einfach die Sachen zu machen und nicht, also ich finde auch so diese Idee, immer auf so hehre und große Ziele irgendwie zu arbeiten.
Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, heutzutage ist man irgendwie sowieso so viel damit beschäftigt, irgendwie die Gegenwart überhaupt aufzuarbeiten, das Jetzt und das Heute, was jetzt schon wieder passiert ist, was gestern wieder passiert ist, wo soll man irgendwie den Luxus in die Zeit hernehmen, keine Ahnung, sich zu wünschen, irgendwann mal auf Wahlen reiten zu können.
Ach ja, du, und ganz ehrlich, oft sind es ja auch wirklich, sind es ja auch wirklich so diese kleinen Momente im Alltag, ne? Egal, ob der Hund wieder besonders süß ist. Ich weiß, du hast auch 2 Hunde zu Hause.
Die sind immer
einfach
süß.
So, so Dinge, die so das Leben einfach schöner machen, oder? So,
ja, und ich hatte auch, als ich, also was so ungeantwortet, als ich diese 2 Hunde bekommen habe, ich hatte erst den einen und den anderen sollte ich nur fostern, weil ich meine Unterstützung anbieten wollte. Weil die Leute so einen guten Job machen, dann ist er halt natürlich bei mir geblieben, weil ich viel zu weich bin. Und ich weiß noch diesen einen Moment, also erstens mal strukturieren die irgendwie deinen Alltag, was mir total geholfen hat, auch mental und psychisch. Ich weiß noch, wie ich durch den Wald gelaufen bin und guck mir diese zwei Hundepos an, wie die durch den Wald wackeln, mit den Schwänzen nach oben, und habe irgendwie gemerkt, so in diesem Moment bin ich gerade jetzt hier und glücklich und erfüllt, einfach nur hier zu laufen, den Kopf frei zu haben und diese Hundepos anzugucken. Und dann habe ich auch, das war so, daran will ich mich immer erinnern, wie sich das anfühlt, und jetzt so content zu sein einfach. Und habe auch in dem Moment irgendwie auch gecheckt, wie selten wir das eigentlich sind.
Absolut, ja.
Eigentlich nie.
Ja. Ich finde, Ella hat ihre Zustimmung gegeben. Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlussgedanke. Ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch geschmeckt.
Danke fürs Essen. Jetzt auch ein
bisschen was essen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen und Feedback. Und bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.